Michael Schöne und The Coach, der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 7 von Der Schöne und der Coach mit dem großartigen Christoph Kohr.
Und dem Mann für die Zahlen, Daten und Fakten, dem Schönen oder dem Coach, Sepp, herzlich willkommen.
Ja, hallo Christoph, schön dich zu sehen. Wie geht's dir heute?
Ich bin ziemlich im Eimer, ich bin krank. Aber Podcast ist Podcast und wir sind da. Wir haben uns geschworen, wir bleiben im 2-Wochen-Takt und da müssen wir abliefern.
Das ist absolut richtig und hier auf keinen Fall einbrechen lassen. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, habe ich eine Frage für dich. Hast du als Coach eigentlich schon mal eine Weihnachtskarte von einem Coachy bekommen?
Ich glaube nicht bisher.
Okay. Naja, und das ist so ein bisschen das, was der Mann, der jetzt gleich kommt, zu uns gesagt hat. Coaches bekommen keine Weihnachtskarten. Das ist nur eins von unzähligen Zitaten, die dieser großartige Mensch mit uns geteilt hat. Und ich würde dir so eine kleine Wette anbieten.
Oh, schieß los.
Ja, ich würde mal versuchen, während des Interviews möglichst viele Zitate von diesem Menschen einfach so zwischendrin mal abzufeuern.
Und worin liegt die Wette?
Naja, wenn ich es schaffe,
ja,
dann würde ich sagen, wirst du in Folge 8 eine Aufgabe, die ich dir im Podcast gebe, erfüllen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gibst du mir eine Aufgabe im Podcast und die muss ich dann erfüllen.
Okay, 10 Zitate.
10 Zitate, alles klar, dann zählen wir die am Ende mal durch.
Ja, und mit unserem Gast reden wir heute darüber, wie Coaching in der Führung eine Rolle spielen kann, wie sie die Führung bereichern kann. Es gibt, glaube ich, wenig, die besser darüber sprechen können, weil er einfach sehr viele Facetten mit Coaching abdeckt. Und ich würde sagen, wir steigen mal gleich ein, Sepp. Was sagst du?
Absolut. Auch ich bin ein ganz großer Fan der coachenden Führungskraft. Für mich ist das ein essentieller Bestandteil, seitdem ich selber Führungskraft bin. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir ihn heute zu Gast haben. Dann leg mal los, Christoph.
So, mit großer Vorfreude darf ich unseren heutigen Gast ankündigen. Ich würde sagen, man darf sagen, er ist das Schweizer Taschenmesser, wenn es um wirksame Führung geht. Er ist darüber hinaus auch Leiter Personalentwicklung eines großen deutschen Konzerns. Er ist Dozent im Rahmen einer Coaching-Ausbildung und darüber hinaus ist er auch noch Coach. Herzlich willkommen, Stefan Limpecher.
Hey, vielen Dank. Nette Anmoderation.
Ja, willkommen bei der Schöne und der Coach. Das Coach, oh Gott. Das tut mir leid. Das tut mir leid.
Ich möchte mich auch im Namen von Christoph bei all unseren Zuhörern und Zuhörern entschuldigen. Aber der arme Christoph, der ist ein bisschen angeschlagen. Also man kann sehen, wie der hier permanent ein Taschentuch aus der Hose rausholt. Also seht es ihm heute ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz, auch von mir, Stefan, ein herzlich willkommen. Wie Christoph schon gesagt hat, wir haben uns riesig auf dich gefreut.
Ja.
Ich schaue immer wieder gerne auf das Modul zurück, das wir mit dir hatten. Ich weiß noch, dass du mal gesagt hast, dein Misstrauen muss man sich erst einmal erarbeiten. Und genau mit dieser sehr offenen Haltung deinerseits steigen wir jetzt in das Thema von heute, die coachende Führungskraft. Und jetzt kommt erstmal so eine Killerfrage zum Anfang. Was macht denn so eine coachende Führungskraft aus?
Ja, große Frage natürlich gleich zum Start. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Misstrauen muss man sich erst verdienen. Genau richtig, vielleicht damit ganz kurz noch eingestiegen. Den Satz muss man nämlich erstmal wirken lassen. Wir haben es mit Vertrauen zu tun. Und da kommen wir dann auch zu einer Haltungsfrage einer coachenden Führungskraft. Natürlich ist Vertrauen eine große Währung, die ich als Führungskraft brauche. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich coachenderweise unterwegs bin oder nicht. Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Von daher muss ich mit Vertrauen beginnen, um herauszufinden, ob ich jemandem trauen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Townhall-Meetings und dann rufen die großen Führungskräfte in den Raum hinein und sagen, hey, mir könnt ihr vertrauen. Ja, schaut mich an, mir könnt ihr vertrauen. Aber ob ich euch vertraue, müssen wir mal schauen und Arbeitsaufträge, Ergebnisse und was da so zurückfließt. Also einfach nur noch mal dieses Statement ein bisschen nachklingen lassen. Ja, was macht eine coachende Führungskraft aus? Ich glaube, das ist vor allem, ich habe es angedeutet, eine Haltungsfrage. Wie kann ich zuhören? Wie kann ich Pacing machen, also ankoppeln an meinem Gegenüber? Wie gelingt es mir, über Fragen jemanden in eine lösungsorientierte Haltung zu bekommen? und wie kann ich mich permanent mit meinen eigenen Ideen, mit meinen eigenen Entwürfen, mit dem, was ich glaube, was jetzt richtig wäre, ein Stück weit erstmal zurückhalten, dann hätten wir schon viel in Richtung einer Coaching.
Sehr, sehr spannend. Mit welchem der Ansätze tust du dich am leichtesten und mit welchem am schwersten?
Von denen, die ich gerade genannt habe?
Ja.
Ich bin ja, und ihr habt mich ja selber auch coachend kennengelernt, so ein bisschen bekannt dafür, dass ich nicht die klassische, reine Lehre des Coachings vertrete, im Sinne von nur Fragen, sich zurückhalten mit Ratschlägen oder Empfehlungen oder Einladungen und sagen, alles kommt aus dem Klienten. Ich glaube auch, dass die Entscheidung aus einem Klienten oder aus einem Mitarbeitenden kommt. Aber die Entscheidung davor kann ich sehr wohl was einbringen. Von daher, ich tue mich wahrscheinlich schwer, man wird es im Talk hier auch merken, kurz und knapp zu sein. Manchmal rede ich viel und das auch im Coaching. Und dann kann man sich überlegen, ist es gut oder schlecht.
Ja, ich habe dich als sehr, sehr angenehmen Dozent erlebt, weil du es einfach nicht so bierernst genommen hast, sondern alles am Ende an der Haltung festgemacht hast. Wenn die stimmt, wenn ich eine positive Absicht dahinter habe, meinem Klienten irgendwie Unterstützung zu bieten, dann kann ich halt Angebote machen. Das fand ich, glaube auch viele andere aus unserem Kurs sehr, sehr erleichternd. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil es auch sehr, sehr inspirierend war. Und vielleicht, nachdem wir diese Einstiegsfrage jetzt mal bearbeitet haben, kannst du, bevor wir es in der Theorie jetzt bearbeiten, mal anhand von ein paar praktischen oder erlebten Alltagssituationen beschreiben, wie der Ansatz für dich konkret funktioniert und dann vielleicht auch adaptierbar wäre.
Ja, also ich hoffe, ich antworte nicht zu politisch hier immer, weil wir müssen vorher noch was klären und dann komme ich zu deiner Frage zurück.
Ja.
Wenn wir von der coachenden Führungskraft sprechen, und das ist mir ganz wichtig, oder wir sagen auch manchmal die Führungskraft als Coach, dann ist mir wichtig zu sagen, Führungskraft immer im Dienst. Ja? 24/7. Ob du am Wertstoffhof bist und deinen Müll wegbringst und du triffst einen Mitarbeiter, einen Kollegen oder einen Chef, du bleibst die Führungskraft, auch wenn du gerade nicht in deinem gewohnten Umfeld bist, weil du wirst beobachtet. Mhm. Mir ist wichtig, wenn wir Coaching und Führungskraft sozusagen jetzt auch in eurem Podcast uns anschauen, dann ist die prägende, die führende, die immer da seiende Rolle der Führungskraft die der Führungskraft. Mhm. Und dann kann sie Coaching-Werkzeuge, Coaching-Methoden nutzen im Rahmen ihrer Führungstätigkeit. Weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen Führungskraft und Coach. Die Führungskraft steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Mitarbeitenden und kann sich nicht sicher sein, dass die Mitarbeitenden nicht teilweise sozial erwünscht antworten oder bestimmte Dinge damit erreichen wollen oder und. Und da haben wir eben einen großen Unterschied zum Glück im Coaching, weil da haben wir hoffentlich diese Abhängigkeit nicht und eine sehr freie Möglichkeit der Antwort. Das also nochmal vorweggestellt vor den Beispielen. Ich bin nicht derjenige, der sagt, macht aus Führungskräften Coaches, sondern ich bin der Meinung, arbeitet mit Führungskräften, damit sie sich teilweise methodisch wie ein Coach verhalten, dabei aber immer Führungskraft bleiben. Mhm. Ja, das vorangestellt. Und wenn wir das im Kopf haben, ist ja auch wieder eine Haltungsfrage quasi, dann können wir auf Beispiele schauen, wo es gelingt oder gegebenenfalls gelingt oder ein Stück weit gelingt, Coaching tatsächlich auch, also die Methoden des Coachings auch in Mitarbeitergesprächen oder in kritischen Situationen oder wenn der Mitarbeiter zu dir, zu euch kommt und nicht weiter weiß, wie wir das dann quasi nutzen können. Ja, und dafür können wir viele Beispiele finden. Was gar nicht so selten ist leider, dass Mitarbeiter mit Überforderungssymptomen zu einer Führungskraft kommen, ja, und sagen, hey, es wird mir alles zu viel, ja, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter, mir wächst gerade alles beim Kopf, sowohl in der Arbeit, gegebenenfalls auch privat. Wenn wir also das Verhältnis schon mal so haben, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bereit ist, das dem Chef überhaupt zu erzählen oder anzudeuten, haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen, weil das Vertrauen da ist, das überhaupt zu erzielen. Und dann kommt das ganze Setup, was ich vorhin beschrieben habe, von Pacing zum Tragen. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt kommen oder später. Ihr müsst auch ein bisschen mich unterbrechen, wie ihr merkt. Ja? Dort, wo es Fragen gibt, wo wir irgendwas reinbringen müssen, weil ich nicht weiß, wie weit eure Zuhörer da auch sozusagen in diesem Vokabular fit sind. Also Pacing heißt immer ankoppeln zu können an meinem Gegenüber. Also nicht sofort sagen, boah, das ist ja irgendwie tragisch, da habe ich 3 Tipps für dich oder 7 Ideen oder mach doch dies oder jenes, sondern erstmal wirklich den Mitarbeiter ankommen zu lassen. Und es fällt vielen Führungskräften schwer, weil wir sehr getaktet sind, weil viel los ist, weil du immer schnell weiter willst und dir dann Zeit zu nehmen für deinen Mitarbeiter und zu sagen, hey, erzähl mehr, ich kann mir vorstellen, wie das für dich gerade ist, ohne dich tatsächlich zu verstehen.
Ich glaube, daraus entsteht auch tatsächlich Vertrauen mit dem Mitarbeiter, dass ich nicht sofort mit der Lösung reingehe und ihm aufdrücke, wie es vermeintlich richtig ist, weil ich kenne ja gar nicht alle Hintergründe von ihm. Und ich habe das auch mit einem Mitarbeiter erlebt, auch sehr sensible Situation. Er hat sich geöffnet und ich habe auch erstmal viel zugehört. Und darüber habe ich gemerkt, dass einfach da was ganz Neues entstanden ist. Es war sehr schwer, weil ich dann auch so zwei, drei Ideen im Hinterkopf hatte. Ich kann das aber sehr, sehr gut nachvollziehen und finde das einen sehr wertvollen Gedanken, den ich gerne auch nochmal mitnehme.
Ja, darf ich das noch kurz unterstreichen? Also, dass dir da was richtig Cooles gelungen ist, weil du sozusagen einen gewissen Rollenwechsel dann hinbekommen hast. Also ich arbeite ja auch als interner Coach in meiner Mercedes-Organisation und bin gleichzeitig dort Führungskraft für Personalentwicklung. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn du jetzt einen Klienten für das interne Coaching hast, zu wechseln aus deiner Führungskraftrolle. Du hast es gerade auch beschrieben. Manchmal willst du ja auch sagen, hey Leute, das brauchen wir jetzt gleich oder bitte macht dies oder jenes oder so. Dann gibt es knappe, verständliche Aufforderungen und Wünsche, was zu passieren hat, aber eben nicht in der mitarbeitenden Situation. Und das zu unterscheiden und das sozusagen einen Fuß in die eigene Tür zu bekommen, das ist eine Aufgabe.
Perfekt. Mach dir mal keine Sorgen um die ganzen Erklärungen der einzelnen Vokabeln, das übernehmen wir schon. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Zuhörer, die können da durchaus schon mithalten. Jetzt hast du das Thema Fragen angesprochen, hast auch das Beispiel Überarbeitung mit reingebracht. Lass uns doch hier mal konkret ansetzen. Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du hast einen Mitarbeitenden, der kommt mit dem Thema Überarbeitung zu dir. Wie dockst du hier an? Wie fängst du hier an? Wie übernimmst du hier das Pacing?
Also erstmal nochmal Fuß in die Tür bringen. Hoffentlich fällt mir auf, dass gerade ein sehr wichtiger Moment ist in meinem Job als Führungskraft. Ja, das ist das Allererste. Also mich selber ein bisschen runterzufahren und zu merken, jetzt brauchst du Zeit, völlig egal, was gerade an Terminen ansteht oder so. Jetzt bin ich gefragt als Führungskraft und Mensch in der Situation. Das ist sehr banal beschrieben, aber das ist der wesentliche Umschalt-Einstiegsknopf. Und dann ist das Wichtige, wenn wir einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin zuhören in so einer Situation, dass wir weiterhin von außen zuhören. Also was wir uns so alltagssprachlich so gerne über die Lippen kommt, ist, boah, ich kann dich gut verstehen. Oder, das hört sich ja ganz schwierig oder dramatisch oder so an. Das ist sehr, sehr gut gemeint für das, was wir im Coaching nutzen und das können wir eben auch als Führungskraft nutzen. Ist das nicht hilfreich, weil wir uns dann gemein machen, also sozusagen gemeinsam machen mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und damit sozusagen nicht in eine Unterschiedserzeugung kommen. Insofern wären andere Formulierungen günstig, wo ich dann sage, boah, so wie du das schilderst, kann ich mir gut vorstellen, dass das für dich gerade sehr herausfordernd und schwierig ist. Ja? Was ein Mini-Unterschied ist zu dem, ich kann dich verstehen, da sage ich, ich kann mir vorstellen, wie es für dich möglicherweise ist. Erzähl mehr, lass mich ein bisschen ankoppeln und nachvollziehen dürfen, wie es aus deiner Situation sich gerade darstellt. Weil das sind schon erste Einstiegsmomente, um dann sozusagen in eine Unterschiedserzeugung zu kommen. Ich sage immer, Coaching ist die kürzeste Definition von Coaching, ist die Erweiterung von Handlungsoptionen. Ja? Also wenn es uns gelingt, im Zuhören neue Ideen zu finden und die dann vorsichtig anbieten zu dürfen, immer mit einer kritischen Haltung unseres Gegenübers, des Mitarbeitenden, dann sind wir, glaube ich, schon wieder einen möglichen Schritt weiter in so einer Situation. Das heißt, das Pacing wird in der Regel oder kann gar nicht überschätzt werden. Pacing, Pacing, Pacing. Ich pumpe den Mitarbeiter mit Pacing voll, bis er vor Pacing kaum mehr laufen kann.
Großartig. Ein weiser Mann hat auch mal gesagt, Emotionen sind das Substrat guter Führung. Weißt du noch, wer das war?
Also ich werde jetzt nicht so weit gehen, dass ich das war, aber ich finde es ein gutes Zitat.
Ja, du hast es tatsächlich gesagt in einem der Module und ich habe dir hier mal eine kostenlose Dienstleistung erbracht, denn ich habe das für dich mal gegoogelt und dieses Zitat gibt es tatsächlich noch nicht. Also du kannst es für dich beanspruchen hiermit. Jetzt hast du Pacing, Pacing, Pacing gesagt und jetzt würde mich nochmal interessieren mit Bezug auf dieses Zitat. Emotionen sind das Substrat guter Führung. Wie viel Empathie brauchst du denn für so ein Thema?
Naja, also wir alle, wir drei, aber auch wir alle, die wir in Teams arbeiten, wenn wir zu wenig Empathie hätten, dann haben wir ein Problem. Also Empathie ist der Treibstoff der Zusammenarbeit. Wenn du Menschen nicht magst, auch wieder sehr, sehr banal ausgedrückt, dann kannst du weder eine gute Führungskraft werden, noch ein guter Coach sein oder werden. Das heißt, du musst neugierig sein und interessiert sein für das, was dein Gegenüber umtreibt. Du musst sozusagen da spüren, wow, das ist jetzt gerade wichtig. Oder da treibt jemand was um. Ne? Und insofern ist das der Nährboden, wenn wir es von Substrat haben, der Nährboden für eine gelingende Beziehungsgestaltung. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir gute Beziehungen haben in unseren Arbeitskontexten, dann ist sozusagen eine gute Arbeitserledigung, eine leistungsorientierte, schnelle Abarbeitung von Dingen eine resultierende. Also es ist dann sozusagen der Erfolg, weil Erfolg ist das, was folgt. Und zwar aus einer sehr guten Beziehung heraus wird der Erfolg quasi automatisch.
Ich komme gar nicht hinterher, die guten Zitate mitzuschreiben. Es ist Wahnsinn. Stefan ist die Zitatemaschine. Was ich dazu nochmal fragen wollte, ist, du kannst jetzt nicht einfach in Organisationen hingehen und sagen, ich starte jetzt mal als Coach der Führungskraft. Dafür müssen ja auf Seiten der Mitarbeiter ein paar Voraussetzungen gegeben sein, aber auch auf Seiten der Führungskräfte. Für die Führungskräfte, die wir als Coach der Führungskräfte schon eingeleitet haben, sind wir schon auf ein paar Sachen eingegangen, aber was braucht es denn, damit der Nährboden tatsächlich auch gegeben ist?
Ja, ich glaube, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Christoph. Also mir ist ja wichtig, oder momentan reden wir ja davon, dass Führungskräfte mit Mitarbeitern eine gute Zusammenarbeit gestalten und dass dort Coaching-Elemente Raum greifen können, wie zum Beispiel Pacing, wie zum Beispiel dann Interventionen, über die wir noch gar nicht so konkret gesprochen haben. Oder geht es hier jetzt darum, welchen Nährboden es bräuchte, um sozusagen auch internes Coaching stattzufinden?
Na, ich dachte ganz konkret an den Reifegrad der Mitarbeiter, weil es gibt unterschiedlich reife Mitarbeiter, die damit umgehen können und dem kann ich jetzt nicht sagen oder dem kann ich jetzt nicht mit so einem ganz entspannten Coaching-Ansatz kommen, sondern da muss ich vielleicht auch erstmal dahin arbeiten, dass er das Vertrauen dahin aufbaut, wenn er es bisher gar nicht gewohnt ist.
Ja, und schon interessant, also da bin ich sozusagen picky in der Formulierung. Es geht eben nicht um den Coaching-Ansatz, sondern es geht um den Führungsansatz. Mhm. Also es bleibt Führung, es bleibt Zusammenarbeit, aber sozusagen unterstützt über Coaching-Elemente, Methoden und so weiter. Und jetzt wäre die Frage praktisch, wie kann Führung gelingen, wie kann Zusammenarbeit gelingen mit unterschiedlichen Typologien, vielleicht auch Reifegraden, von Mitarbeitenden. Aha. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass der Shitstorm nicht über euren Podcast kommt, weil in erster Linie würde ich jetzt erstmal sagen, der Reifegrad ist völlig egal. Das wäre mal mein erstes Statement. Das muss erstmal kommen, ja? Weil jeder Mitarbeitende in seiner Situation, in seinem So-Sein, und darum muss sich ja Führung kümmern, von mir hoffentlich wahrgenommen wird, ich seine Situation hoffentlich einschätze und ich mit ihm dann versuche, einen Weg zu finden, wie es ihm besser geht, wie er mehr Performance zeigen kann, wie er gucken kann, ob die Stelle jetzt die passende ist oder eine andere oder solche Geschichten. Ja? Jetzt gebe ich aber zu, und deshalb Vorsicht, Shitstorm und so weiter, jetzt gebe ich zu, dass ich auch schon Situationen hatte, wo ich den Eindruck für mich gewonnen habe, dass manche der Methoden vielleicht schwerer nehmbar sind für den einen oder anderen Mitarbeitenden als für den nächsten Mitarbeitenden. Ja, das mag so sein, aber dann ist es ja mein Problem und mein Dilemma, die passenden Methoden und die passenden Werkzeuge und ein authentisches Mitgefühl in der Situation zu entwickeln, dass daraus sich dann eine gute Zusammenarbeit. War das eine Antwort auf deine Frage? Ich weiß nicht.
Ja, absolut. Ich habe, während du gesprochen hast, auch parallel mal versucht, meine eigenen Coaching-Ansätze zu reflektieren, wann sie funktioniert haben und wann sie weniger erfolgreich waren. Und ich glaube, dich so zu verstehen, dass du sagst, Beziehung ist erstmal das A und O und dann ist der Reifegrad gar nicht mehr so wichtig. Und tatsächlich, je mehr ich mich mit meinen Leuten auseinandergesetzt habe und erstmal permanent präsent war, ansprechbar war und mich auch für ihre Anliegen interessiert gezeigt habe, desto leichter war es dann mit abstrakteren, vermeintlich abstrakteren Coaching-Ansätzen, dann über Fragestellungen zu einem neuen Ergebnis zu kommen, als wenn ich jetzt das einfach ohne die Beziehungsarbeit im Vorfeld so angeboten hätte. Deswegen verstehe ich das sehr gut, ja.
Da fühle ich mich komplett verstanden, so wie du das gerade beschrieben hast. Ja? Das meine ich auch mit diesem Nährboden, das meine ich mit dem Substrat und das meine ich auch mit dem Eingangszitat, was wir hatten, mein Misstrauen muss man sich erst verdienen. Wir sollten immer in die Beziehung investieren, so lange wie irgend möglich. Ja? Und dann gibt es natürlich manchmal auch Beziehungen, wo wir feststellen, oh, da entsteht jetzt Misstrauen oder Enttäuschung oder da kommen nicht die Ergebnisse, die ich haben will. Dann muss ich das ansprechen und immer noch beim Vertrauen bleiben. Und erst wenn es dann droht, naiv zu werden, weil man sozusagen sich quasi verarscht fühlt oder so, natürlich muss ich dann vielleicht mit mehr Kontrolle oder so reagieren. Aber da bin ich sehr, sehr hart zu mir und zu denen, mit denen ich spreche. Bleibt möglichst lange beim Vertrauen.
Ja.
Prima. Jetzt habe ich letztens eine Gallup-Studie gelesen, die Engagement Survey, die jedes Jahr erhoben wird. Und da fand ich super spannend zu sehen, dass gerade einer von vier Mitarbeitenden vollumfänglich zufrieden ist mit der eigenen Führungskraft. Jetzt habe ich von Gallup gelernt, das ist wohl darin begründet, dass sich das Aufmerksamkeitsradar der Führungskräfte verschoben hat. Durch die ganzen Krisen, durch die ganze Komplexität ist überhaupt nicht mehr die Zeit da für die Führung. Jetzt sagst du, ich soll mir Zeit nehmen, ich soll schauen, dass da so eine Vertrauensebene entsteht. Aber auf der anderen Seite schielen Führungskräfte jetzt gerade total darauf, einfach brutal effizient zu sein. Was ist mit der Highest Paid Person Opinion? Die lässt sich dadurch ja auch so ein Stück weit aufweichen. Wie schaffe ich das denn gerade in diesem sehr anspruchsvollen Umfeld, dann eben genau diese pacende, vertrauensvolle, coachende Führungskraft zu sein?
Also erstmal ist es super anspruchsvoll, völlig richtig. Wir sprechen vielleicht auch von der Vision, ja? Aber es ist meiner Meinung nach wichtig, diese Vision an den Horizont zu malen, um immer wieder sein eigenes Verhalten dann daran abzugleichen und zu sagen, boah, in dem Gespräch, ich war auch schon mal besser, habe ich nicht so toll hingekriegt, oder im nächsten wird zu sagen, okay, das war jetzt wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Also absolut richtig, sehr, sehr schwer, aber machbar, oder auch machbar, aber schwer, ja, definitiv. Wenn wir uns da so ein bisschen hineindenken in eine Führungskraft, die ja, was weiß ich, alle 3 Sekunden eine neue Blink-Blink-Anfrage hat per iPhone oder Mail oder weil jemand ins Büro reinkommt oder du auf einer Shared-Work-Desk-Fläche dich befindest oder und, dann ist es natürlich super herausfordernd. Wenn ich als sozusagen in meiner Rolle als externer Coach unterwegs bin, dann provoziere ich gerne Führungskräfte damit. Und das ist eine Provokation, weil das in Reinkultur nicht geht. Aber die Annäherung daran ist spannend. Ich sage, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter etwas von dir braucht, kümmerst du dich um diesen Mitarbeiter. Das hat den Vorrang vor nahezu allem anderen. Weil, wenn du dort Steine aus dem Weg geräumt hast, eine Entscheidungserleichterung bringen konntest, eine Ressource zur Verfügung stellen konntest und sei es ein technisches Gerät oder was auch immer, was nicht funktioniert hat. Also wenn du dort unterstützt hast, dann hast du für deinen Tag, für deine Woche schon wieder etwas hinbekommen, dass du mehr Freiraum hast. Das heißt, wenn ich das mal mit einem Beispiel belegen darf, eine Geschichte, habe ich wahrscheinlich bei euch damals auch erzählt, aber die hat mich sehr geprägt. Das ist diese Hängematten-Geschichte. Ja? Da habe ich einen E2-Leiter bei uns, das ist ein Centerleiter bei Mercedes getroffen, den kannte ich gut und sagt, Mensch, wie geht's dir? Ja? Und er sagt, ah, schlecht. Ja? Und dann, wieso geht's dir schlecht? Ja, überall Brände, ich bin der Feuerlöscher, nichts läuft, ja, ich laufe hinterher und mir rennt der Schweiß mehr oder weniger von der Stirn. Ja? Dann sage ich, hey, es ist dein Job, oder? Hast du doch selber gewählt? Und er sagt, dann, nee, ist es nicht. Mein Job ist im Büro eine Hängematte aufzuspannen, mich da reinzulegen, weil alles läuft, und mir dann Gedanken zu machen, was in den nächsten 1 bis 3 Jahren für meinen Bereich zu tun ist und wie wir uns strategisch ausrichten. Und das finde ich ein sensationelles Bild, und ich glaube, das ist eine Art von Antwort auf deine Frage, Sepp, weil wenn ich mich versuche, um das zu kümmern, was den Mitarbeitenden gerade betrifft und was er braucht in dem Moment, dann habe ich vielleicht den Eindruck, dass weniger Schwieriges, Größeres passiert im übernächsten Moment und ich dann dieser Vision der Hängematte vielleicht näher komme. Noch ein zweites kurzes Beispiel. Ich habe manchmal so von mir selber den Eindruck, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Bist du wirklich ein wertvoller Mitarbeiter und ist es in Ordnung, dass du da vernünftig Geld verdienen darfst und so weiter? Und dann ist mir aufgefallen, im Quervergleich zum einen oder anderen Kollegen, dass ich sehr, sehr vieles mache, ohne dass es mir auffällt. Und deshalb bei mir gar nicht so als die große Tat oder die große Entscheidung oder so markiert wird, weil das sozusagen en passant in der Kaffeeküche, beim Telefonieren, beim Zuhören sozusagen schon passiert. Und wenn wir das stärker machen, also sehr, sehr früh eingreifen und uns erlauben, dass das Vorrang hat, dann bin ich der Meinung, dann schaffen wir die Basis für gute Zusammenarbeit.
Das finde ich absolut großartig, ne? Und ich glaube, da ist so ein Stück weit auch dieses Imposter-Syndrom, was viele Führungskräfte haben, dann eben so dieser Glaube, dass man, wenn man eben diese Hängematten-Idee weiterspinnt, dann das Gefühl hat, na, wofür werde ich eigentlich bezahlt? Und ich weiß noch, als ich auf einem meiner allerersten Führungsseminare war vor vielen, vielen Jahren, da hatte die Seminarleiterin damals gesagt, naja, pass auf, eure Aufgabe als Führungskraft ist es zunächst einmal zu 80% zu führen und zu 20% fachliche Themen zu machen. Und ich weiß damals noch, da war ein schallendes Gelächter in der Gruppe und dann hatte sie gefragt, ja, warum lacht ihr denn jetzt alle so? Weil wir dann in der Gruppe meinten, naja, bei uns ist es andersrum. Wir sind zu 100% für fachliche Themen verantwortlich und Führung machen wir als Hobby on top.
Absolut. Also ihr könnt es leider nicht sehen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wir sehen uns hier auch, während wir talken, ja. Ich habe also abwechselnd immer den linken Daumen hoch und den rechten Daumen hoch und so weiter. Das spiegelt sozusagen meine Erfahrung, aber auch meine Idee von Zusammenarbeit wieder. Ihr kennt dieses Servant Leadership, ja, dieses dienende Führen. Und darum geht es vielleicht auch nochmal zum Thema Entscheiden. Ja? Das ist ja auch immer ein Thema für Führungskräfte, aber auch ein Coaching. Ja? Ich kenne Führungskräfte, die haben so eine Art im Hinterkopf, so eine Art Strichlistengenerator und die zählen dann, wie viele Entscheidungen sie am Tag getroffen haben. Ich stelle mir das zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich stelle mir das so vor. Und dann fahren die abends im Auto nach Hause oder gehen vom Homeoffice irgendwo hin. Und dann schauen die sich an, das Result sozusagen, wie bei der App, du guckst ja an, wie viele Striche habe ich jetzt bekommen. Ja? Und je mehr Striche für Entscheidungen sie gemacht haben an dem Tag, desto besser fühlen sie sich, weil ja das eine Daseinsberechtigung für Führung und Management zu sein scheint. Ja? Und ich provoziere damit und meine das sehr, sehr ernst, je weniger Entscheidungen du treffen musstest, desto besser warst du an diesem Tag als Führungskraft, weil dein System gelaufen ist und funktioniert hat und weil du vielleicht nicht im Weg gestanden bist. Der einzige Punkt, wo du entscheiden musst als Führungskraft, ist im Dilemmafall, weil du ja als Führungskraft etwas mehr Weitblick hast, nicht missverstehen, nicht Weitblick im Sinne von Intelligenz oder so, sondern du kannst weiter schauen, weil du in anderen Gremien bist. Ja, nur deshalb, nicht besser, toller, schöner, sonst was, der Schöne und der Coach und so weiter, sondern weil du an der Stelle andere Informationen hast. Und wenn dein Mitarbeiter dann kommt und sagt, hey, soll ich links rum oder rechts rum, ich kann das nicht überblicken, dann sind wir als Führungskraft gefordert und sagen, hey, von meiner Warte aus, oder ich muss nochmal den nächsten Hörern sagen, aber ich glaube, in die Richtung ist es richtig. Und den ganzen Rest will ich, dass die Experten selber entscheiden, ohne mich.
Die Entscheidung zu treffen, ist ein Thema für Selbstwertgefühl. Eine andere Seite der Medaille ist, dass Führungskräfte, die sich mit Coaching auseinandersetzen, vielleicht auch Angst haben könnten, dass so ein bisschen ihre Autorität verloren geht. Wie kannst du ihnen die Angst nehmen, dass mehr Fragen nicht weniger Autorität heißt? Um es mal kurz auf einen Punkt.
Oder ein Angriff auf ihr Selbstgefühl, Selbstwertgefühl darstellen würde oder sowas in der Richtung. Ja? Und da würde ich jetzt mal flapsig sagen, diese Angst kann man überhaupt nicht nehmen. Weil wenn sich das Selbstwertgefühl oder die Autorität daraus speist, wie es du es gerade oder ich mir zusammen beschrieben haben, also zum Beispiel Entscheidungen zu fällen oder klar, knapp, präzise in einem Gespräch zu sein oder dauernd die Fahne der Effizienz hochzuhalten, dann wirst du Einbußen erleiden in deinem Selbstwertgefühl und in deiner Autorität. Ich würde natürlich andersrum argumentieren und sagen, Selbstwertgefühl und Autorität entstehen aus völlig anderen Dimensionen. Nämlich aus der Art und Weise, wie wir uns in die Augen schauen, wie wir uns gegenseitig zuhören, wie wir respektvoll Meinung gelten lassen, wie ich aber als Führungskraft auch im entscheidenden Moment Orientierung gebe und sage, jetzt haben wir lange diskutiert, jetzt brauchst du eine Entscheidung und die muss ich jetzt vielleicht treffen an der Stelle. Also Orientierung und quasi Empowerment im Sinne von der Mitarbeitende, die Mitarbeitenden dürfen selber entscheiden. Ich glaube, aus diesen beiden Komponenten entsteht Selbstwirksamkeit, Zufriedenheit und letzten Endes dann auch Autorität.
Jetzt würde mich interessieren, bei dem, was du gerade gesagt hast, so dieses respektvoll zuhören, Meinung gelten lassen. Und ich denke jetzt so an das Video der TikTok-Influencerin, was letzte Woche oder diese Woche viral gegangen ist. Da war diese junge Person, die unter Tränen über ihren ersten Arbeitstag geklagt hat. Und da ist ja so ein riesengroßer Shitstorm rund um Generationen entbrannt. Und jetzt würde mich mal interessieren, siehst du da eine Notwendigkeit, dann unterschiedlich auf die einzelnen Generationen einzugehen? Also wie machst du das hier in diesem besonderen Fall, wenn du sagst, du hast Generation Z, Generation Y, X und was es nicht alles gibt? Handhabst du das dann unterschiedlich?
Also ja, fast wie eine Fangfrage, auch wenn ich dir das nicht unterstelle quasi. Also ich glaube, es darf nur eine Antwort darauf geben. Nein, ich handhabe das nicht unterschiedlich. Ja? Weil ich ja als coachende Führungskraft hoffentlich in den guten Momenten spüren und erleben will, wen ich vor mir habe. Und wenn ich sozusagen, wie wir es vorhin auch miteinander besprochen haben, im Sinne des Gegenübers versuche anzukoppeln und sozusagen mich ein Stück weit hineinzuversetzen in den anderen, die andere bei gleichzeitiger Abgrenzung ein eigenständiges Individuum zu bleiben, dann ist es völlig egal, ob alt oder jung oder Gen Z oder Gen X, ob Top-Performer oder in meinen Augen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, eher Average-Performer oder was auch immer. Das Individuum zählt und macht sozusagen den Speed und die Möglichkeiten auf, wie es gut weitergehen kann. Also ein Beispiel, vielleicht Christoph auch zur Einstiegsfrage, da sind wir ja ein bisschen gestrandet, so was gibt es für Beispiele für Coaching aus dem Alltag. Das kennen bestimmt viele Zuhörer und ihr auch. Ich hatte solche Fälle natürlich auch immer wieder. Wenn du Menschen, Mitarbeiter hast, die sozusagen am Ende ihrer Karriere sich befinden, und zwar qua Lebensalter. Ja, also ich spreche jetzt von 60, Anfang 60, teilweise Mitte 60. Bei Mercedes wird teilweise bis zum Schluss gearbeitet, was sehr schön ist. Ja? Und dann erlebst du so ein Stück weit nicht die gleiche Performance, wie sie ein Mitte 20-Jähriger oder Anfang 30-Jährige hat, was völlig normal ist. Ja? Meine Chefs haben immer gesagt zu mir, ja, Stefan, mach, dass der wieder so performt wie früher. Ja? Und dann habe ich gesagt, das ist nicht das Thema, sondern du musst schauen, ob der Stefan mehr mit diesem Mitarbeiter hinbekommt als jemand anderes. Ja? Die Erzeugung von Unterschieden. Und wenn es mehr ist, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Aber hört auf mit solchen Superlativen und auch eine Gen Z, die ja viele Shitstorm auch über sich ergehen lassen muss. Vielleicht sind wir nur nicht in der Lage, ihnen gut zuzuhören und sozusagen unser Handlungsrepertoire in Führung und Zusammenarbeit entsprechend nach Wirksamkeit, wie ich anmoderiert wurde, auch tatsächlich zu überprüfen und da andere Dinge in die Waagschale zu.
Das war tatsächlich keine Fangfrage. Ich wollte nur wieder einmal ein Stefan Limpecher-Zitat reinbringen, denn du hast gesagt, man kann eine geschlossene Frage mit einer offenen Haltung stellen, aber man kann eben auch eine offene Frage mit einer geschlossenen Haltung stellen, und deswegen habe ich verzweifelt versucht, eine geschlossene Frage zu stellen.
Wie weit bist du jetzt mit Stefans Zitaten einarbeiten? Ziemlich weit, oder?
Ja, ich glaube, ich habe 5 von 50. Ich weiß nicht, ob wir das heute drauf werfen.
Ah, okay. Stefan, auf der anderen Seite, wo würdest du sagen, sind die Grenzen von diesem Ansatz in der Führung?
Also eine theoretische Grenze gibt es nicht, meiner Meinung nach. Ja? Also gerne mit euch auch im Dialog und mit euren Ideen, ja. Aber was soll sozusagen die Grenze für ein Gespräch sein, in dem wir darum ringen, wie wir mehr Wirksamkeit für die Organisation erzeugen können? Und das ist übrigens immer der Gradmesser für jede Führungskraft, für jeden Mitarbeitenden. Hat sich das, was wir getan haben, an dem Tag, in der Woche, in dem Jahr, in Wirksamkeit ausgezahlt? Und jetzt für Führungskräfte ganz wichtige Frage: Muss ich fürchten, wenn jemand anders meinen Job gemacht hätte, dass die Wirksamkeit höher gewesen wäre? Ja, das ist keine angenehme Frage, und die ist spannend, in einem stillen Moment mal für sich zu beantworten. Und natürlich schön, wenn man zur Erkenntnis kommt, ich habe Wirksamkeit gegebenenfalls gesteigert. Ja? Das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass wir hier irgendwas sozusagen mit Grenzen oder No-Gos oder so haben in diesem Zusammenhang. Da tue ich mich schwer. Ich gebe aber zu, dass es mal besser gelingt und mal weniger gelingt. Ja? Und ich gebe auch gerne zu, dass wir auch mitarbeiten werden, was aber immer eine traurige Entwicklung haben, die sozusagen das System ausnutzen möchten. Ja, und das wäre vielleicht eine Grenze, wenn ich zu lange in diesem Coaching, Führungskraft, Vertrauensmodus bliebe, obwohl ich viele, viele Beispiele bekomme, wo ich vielleicht auch nicht wahrhaben möchte, dass es in dem Fall nicht funktioniert, weil dann selbstverständlich haben wir ganz andere arbeitsrechtliche Maßnahmen, die wir ergreifen können, und das Ganze Repertoire von Sanktionen, Ermahnungen, Abmahnungen und vielen anderen Dingen hat seine Berechtigung. Aber bitte erst ganz, ganz spät.
Ich habe tatsächlich auch über diese Frage nachgedacht und wo da die Grenzen sind. Mhm. Und habe mich gefragt, wie das womöglich mit dem Thema Jobwechsel aussieht. Und habe dann aber ein Erlebnis aus meiner Vergangenheit. Ich hatte eine Mitarbeiterin tatsächlich auch mal beim Thema Jobwechsel gecoacht. Das war eine Mitarbeiterin bei mir im Team, die nachher auch tatsächlich infolge meines Coachings gewechselt hat. Das war ein herber Verlust fürs Team. Aber wir haben bis heute infolgedessen ein großes Vertrauensverhältnis. Also die kommt heute noch zum Thema Mentoring, Coaching bei mir vorbei. Und das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, es gibt tatsächlich hier auch keine Grenzen. Selbst da muss man als gute coachende Führungskraft sich irgendwann eingestehen, wenn es Zeit ist für einen Mitarbeitenden, sich weiterzuentwickeln. Und das bedeutet, dass man tatsächlich dann auch jemandem hilft, sich aus dem Team weiterzuentwickeln. Dann ist das auch etwas, was man als coachende Führungskraft durchaus begleiten kann. Und dann bin ich nur hängen geblieben am Thema Manipulation. Wenn ich also Coaching womöglich sehr manipulativ einsetze, und das ist dann sicherlich so eine ethische Grenze, die ich beim Thema Coaching eine Führungskraft sehe.
Ja, also darf ich kurz darauf reagieren, Christoph? Also ja. Finde ich sehr, sehr clevere Gedanken. Ich glaube auch, in dem Moment, wo du einen Mitarbeitenden vorne hast, der sich entwickeln möchte und bei dir herausentwickeln, also da hast du quasi eine ethische Pflicht, auch wenn es schwerfällt und auch wenn wir das im ersten Moment vielleicht nicht gut finden. Aber das ist unser Job, dann diese Weiterentwicklung zu begleiten. Im besten Falle, wenn du in einer großen Organisation arbeitest, bleibt sie ja der Organisation erhalten. Aber selbst wenn es dazu käme, dass sich jemand aus der Organisation rausentwickelt, da kannst du nicht die Augen zumachen, weil diese Entwicklung wird stattfinden. Und dann lasse uns lieber auf Augenhöhe und transparent miteinander gestalten und sozusagen hier auch wieder eine Visitenkarte des Unternehmens dalassen, weil der Mensch sicherlich sehr, sehr positiv davon erzählen wird. Und das andere Thema Manipulation nochmal, das fand ich jetzt spannend, weil wir es ja mit zwei Perspektiven von Manipulation zu tun haben. Ich habe jetzt eher die Manipulationsperspektive eröffnet. Was ist denn, wenn die durch die Führungskraft mit Coaching-Methoden sozusagen im Gespräch gehaltene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das ausnutzt? Ja, oh, ist der nett und freundlich und dauernd darf ich mich ausprobieren und so weiter. Das ist kritisch. Und du hast jetzt, Sepp, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch nochmal die andere Perspektive eingenommen. Was ist denn, wenn die Führungskraft sozusagen diesen Werkzeugkasten, und wir kennen es ja auch vom NLP, wo das teilweise kritisch zu betrachten ist, zu Manipulationszwecke nutzt. Ja? Und da kennt ihr aber, glaube ich, meinen radikalen Ansatz. Ja? Wenn das ethisch in Ordnung ist und wirksamkeitssteigernd sich auswirkt auf die Organisation, dann kann ich an Einflussnahme und die Steigerung von Einflussnahme ist Manipulation nicht so viel Schlechtes finden. Es gibt einen Kollegen bei Mercedes, ich habe da um Erlaubnis gefragt, also nicht mein Zitat, der sagt folgenden Satz und ich finde ihn großartig: Glückliche Mitarbeiter lassen sich besser ausbeuten.
Den wollte ich auch erstmal wirken lassen. Sepp, den hast du auf der Liste der Zitate, oder?
Ich schreibe ihn gerade auf, ja.
Stefan, über die Rechte an deinem Buch reden wir. Ich hatte auch noch einen Gedanken zum Thema Grenzen. Und zwar kam mir dabei in den Sinn, auch so in Eigenbeobachtung, es scheitert damit an der Selbstehrlichkeit der Führungskraft, die eigene Fähigkeit, gerade zuzuhören, einzuschätzen. Und das sehe ich auch noch als größere Hürde. Wenn ich das zwar möchte, aber heute gar nicht in der Lage, mein Kopf ist voll, ich bin schon drei Themen weiter und stelle aber eine Frage und bin gar nicht bereit, die Antwort abzuwarten oder auszuhalten oder damit irgendwie in den Austausch zu gehen, dann mache ich auch so vieles kaputt. Und ich habe das bei mir auch beobachtet, wenn ich dann gesagt habe, oder die ganz einfache Frage, wie geht's dir? Und dann geht's los und dann tick, 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 tick. Dann war das so eine ab, bis er fertig ist und dann machst du aber weiter. Das ist absoluter Bullshit. Ich habe mir angeeignet zu sagen, wenn es wirklich nicht geht, das gelingt mir auch nicht immer, du, ich habe gerade keinen Kopf, aber wenn ich mit dir rede, will ich einen Kopf haben, lass uns in 10 Minuten, einer Stunde morgen nochmal reden. Das war für alle maximal erleichternd und danach kam die Produktivität in dem Gespräch, wo ich voll da war. Und ich glaube, dass das auch eine Grenze sein kann, wenn man sich das nicht eingestehen kann oder will.
Top. Volle zu unterstreichen dessen. Ich war gestern beim Mittagessen und habe mit einer jungen Mitarbeiterin gesprochen und die war Assistentin von einer sehr hohen Führungskraft bei uns bei Mercedes. Und die hat mir erzählt, und das ist auch interessant, finde ich, die hat mir erzählt, dass diese hochrangige Führungskraft sich antrainiert hat auf dem Weg zur Toilette oder wenn sie an den Mitarbeitertischen vorbeigegangen ist, sozusagen ein bisschen weniger offen zu schauen, vielleicht etwas schneller zu laufen und sozusagen der entstehenden Interaktion durch symbolische Gestik, Mimik und so weiter einen Riegel vorzuschieben. Ja? Und die Mitarbeiterin hat mir erzählt, eigentlich ist der ganz anders, ja, ist ein netter Typ und so weiter, aber die Mitarbeitenden fanden ihn ja mit der Zeit irgendwie ein bisschen komisch und schräg und so, weil der sozusagen einfach zu seinem Platz kommen wollte, ohne dass er jetzt eine halbe Stunde braucht, zuhören, wie geht's und Gespräche und so weiter. Und ich kann das nachvollziehen. Ich halte das aber für eine Bankrotterklärung von Führung.
Es sei denn, man muss ganz dringend auf Toilette.
Ja. Ist der andere Weg dann, ja.
Jetzt habe ich mir ja so ein bisschen den Ruf als Zahlen-Nerd erarbeitet in diesem Podcast und deswegen möchte ich auch diesmal so ein bisschen über Zahlen oder zumindest über Trends sprechen und habe mir heute mal so die Mühe gemacht und habe bei Google Trends mal geschaut, wie ist es denn um die coachende Führungskraft bestellt. Und ich habe da so ein bisschen mit den Begriffen rumgespielt, Coaching, Leadership und habe dann gesehen, dass so Coaching, Leadership die Kombination in den letzten 10 Jahren sich, was die Anfragen im Internet angeht, verdoppelt haben. Wie siehst du den Trend beim Thema Coaching für uns gerade?
Also extrem positiv. Ich freue mich da riesig drüber. Also wir kommen aus einer Welt in den Nullerjahren, da gab es versteckte Kostenstellen für Coaching, da gab es so Terminologien in verschiedenen Firmen. Da hat man gesagt, Coach, Coach, Go. Und da war sozusagen die Ultima Ratio, dass wenn gar nichts mehr geht, macht man noch ein bisschen Coaching und dann hat man alles versucht und kann sich voneinander trennen. Und da sind wir in einer glänzenden Entwicklung mit Coaching unterwegs. Und da haben wir alle die Community und jeder in seinem Teil einen guten Beitrag dafür geleistet, was mich sehr, sehr freut. Heute ist es eigentlich so, im Gegensatz zu früher, also früher war es so, wenn sich zwei Führungskräfte getroffen haben und der eine hat gesagt, übrigens, ich werde gecoacht, ja, dann hat der andere mit den Augen gerollt und gesagt, oh, wie lange bist du denn noch bei uns, so ungefähr. Ja. Und heute hat sich das quasi umgedreht, meiner Meinung nach. Wenn sich heute zwei unterhalten, wenn der eine sagt, übrigens, ich kriege Coaching, dann macht sich der nicht gecoachte Sorgen, ob er eigentlich noch gut unterwegs ist. Will sagen, Coaching hat eine sehr, sehr schöne Entwicklung genommen, so sehr, dass wir jetzt eben auch über dieses die Führungskraft als Coach in dem Podcast und in Maßnahmen sprechen. Und ich bin der Meinung, über interne Coaching-Ausbildungen können wir am meisten Transformationsunterstützung, die gerade in sehr vielen Firmen notwendiger denn je ist, anbieten, weil wir damit sozusagen erstens über einen längeren Zeitraum die Führungskräfte begleiten, zweitens sie zwischen den Modulen dann auch Dinge ausprobieren können und dann wieder mit Ergebnissen und Findings und so weiter in die Module kommen und drittens, weil wir hier an der Haltung der Führungskräfte arbeiten. Und die Haltung ist nun mal die Basis. Und was mir aber so gut gefällt, bin ich echt lange nicht draufgekommen, ihr wahrscheinlich schon, in dem Wort Verhalten steckt die Haltung drin, wortwörtlich. Ja? Das heißt, erst kommt die Haltung, dann kommt das Verhalten und dann frage ich, wofür erzeuge ich mit meinem Verhalten Wirksamkeit? Wenn wir so wenige Mini-Grundsätze sozusagen für uns schon in Anspruch nehmen dürfen, dann finde ich, haben wir echt eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren erlebt, Coaching und Leadership. Und wir bieten gerade eine 8-tägige Qualifizierungsreihe an, intern, die Führungskraft als Coach. Wie ein Doppeldecker fungiert die im Sinne von Transformationsunterstützung, aber gerne auch, vielleicht kommt und purzelt der ein oder andere interne Coach dann auch außerhalb von HR in unser Netzwerk.
Jetzt würde ich sagen, haben wir im Verlauf dieses Podcasts viele inspirieren können. Einige werden schon mit den Hufen scharen, sind pumped und wollen loslegen. Was würdest du denen raten? Was sind so ein, zwei ganz einfache Schritte, um jetzt ins Handeln zu kommen, mehr coachend zu führen?
Also es gibt ein Buch, oder es gibt ja viele Bücher, logisch. Ja, also
ich hatte gehofft, dass du dieses Buch mitbringst. Ich wollte dazu fragen. Sehr gut. Komm, hau raus. Komm.
Ich weiß nicht, ob du das meinst. Ich finde ja viele Bücher cool. Aber eins heißt The Coaching Habit.
Ja, 13 Daumen.
Das heißt, ja, ja, und das heißt, reden Sie weniger und fragen Sie mehr. Ja?
Mega.
Einer Mentoren war ja Gunter Schmidt, ja, mit seiner hypnosystemischen Coaching-Ausbildung. Und der hat immer so schön gesagt, sei dumm wie Bohnenstroh für Antworten und klug und weise und elaboriert für Fragen. Und das wäre schon mein Einstieg. Der zweite Einstieg wäre ab und zu, und da wisst ihr, bin ich überhaupt kein Meister darin, mehr offene Fragen zu stellen und weniger geschlossene Fragen. Aber wenn schon, und Sepp hat es gesagt, wenn schon geschlossen, dann mit einer offenen Haltung dahinter. Also der zweite Schritt wäre, sich zu öffnen. Ja? Hey, wie banal ist das denn? Ja? Aber ich mache mich wieder ein Stück weit auf den Weg oder auf im Sinne von öffnen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine Frage geben kann, die diesen Podcast besser machen könnte. Deswegen nehme ich lieber eins deiner Zitate. Wieder einmal. Und ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, Coaches bekommen keine Weihnachtskarten. Und jetzt die abschließende Frage, wie sieht es denn mit Coachen und Führungskräften aus? Bekommen die wenigstens Weihnachtskarten?
Also herrliche integrative Frage, gefällt mir sehr gut. Ja, ich glaube schon, mal lasst uns zum Anfang des Gesprächs zurückkehren. Wenn die Führungskraft es geschafft hat, und das muss sie schaffen, Führungskraft zu bleiben, und mich zum Coach ihrer Mitarbeitenden zu werden. Also ich hoffe, dass das immer wieder durchgeklungen ist in unserem Gespräch. Ich will, ich wünsche mir, ich empfehle, dass Führungskräfte Führungskräfte bleiben, aber sie dürfen gerne noch besser werden, sich weiterentwickeln etc. Wenn ich also als Führungskraft Postkarten kriege, ist das sehr in Ordnung und ein cooler Ausweis dafür, dass ich eine gute Zusammenarbeit habe, eine gute Stimmung im Team habe, dass ich respektiert werde für das, was ich tue, ohne das zu übertreiben. Also da würde ich den Unterschied machen oder andersrum ausgedrückt, wenn ihr als Führungskräfte keine Weihnachtskarten kriegt, dann habt ihr zu viel gecoacht.
Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich nehme auch noch ein Zitat von dir mit, den Fuß in die eigene Tür bringen. Das fand ich ziemlich clever im Zusammenhang mit Coaching. Und für mich nehme ich darüber hinaus noch mit, dass ich kann dich verstehen, nicht zielführend ist und dass man da ein bisschen an der Formulierung noch arbeiten muss. Mega viele Nuggets dabei. Sepp, die letzten Worte von dir heute.
Ja, Stefan, es war wie immer großartig, sehr unterhaltsam. Auch ich nehme heute etwas mit. Das ist nochmal das Bild mit der Hängematte und Erfolg ist das, schön. Was folgt.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Cool, ich danke euch. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.